Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste, meine Gäste hier im Studio, Felix Schmidt und Frank Dürr. Beide sind beteiligt an der 6. Tübinger Kulturnacht. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, Felix, du hast die Organisation der Kulturnacht übernommen, musst dieses Mega-Event mit wie viel 100 Vorträgen, Musik, alles und Künstler, alles koordinieren. Wie bist du rangegangen? Wie bist du zu der Ehre überhaupt gekommen?
Es sind 142 Veranstaltungen in ganz Tübingen. Es ist eine ganze Menge, wie ich da, ja, ich bin gefragt worden, ob ich Lust habe, das zu machen. Und ja, ich habe Lust, nach wie vor, immer mehr sogar. Ich freue mich drauf, macht Spaß.
Was gibt's da alles zu organisieren? Das ist ja eine Heidenarbeit, würde ich mal sagen. Wie bist du rangegangen?
Ja,
an diese Aufgabe.
Es ist ein bisschen Arbeit, ist es tatsächlich, aber eine sehr schöne Arbeit. Na, erstmal musste man tatsächlich die Orte finden, was in Tübingen gar nicht so leicht ist. Irgendwann hört es ja auch auf und es gibt dann doch mehr Künstler als Orte. Das Ganze zu koordinieren war nicht so leicht, aber es hat funktioniert. Es sind über 55 Locations, die mitmachen. Manche Outdoor für alle zugänglich, zum Beispiel der Holzmarkt, da der steht natürlich, ne? Da muss man wenig Raum organisieren. Ansonsten bin ich viel in Kontakt getreten mit den Veranstaltern, mit den Subveranstaltern wie dem Herrn neben mir habe versucht, ein möglichst schönes Programm auf die Beine zu stellen. Und ich persönlich finde, dass es echt gelungen ist.
Ja, woran machst du das fest? Was sind deine Kriterien für ein gutes Programm oder wie hast du eben die Vielfalt, die eine Kulturnacht darstellen soll, dann auch abbilden soll, wie hast du die quasi auch ins Boot geholt und dann konkret gezimmert, das Programm?
Ja, genau, um die Vielfalt geht es natürlich. Es ist ja nicht meine Kulturnacht, sondern Tübingens Kulturnacht. Das heißt, Tübingens Kultur darf und soll sich an diesem Tag präsentieren und den Gästen ein Zuhause geben für diese Nacht. Genau so bin ich da auch rangegangen. Ich habe mich einfach schlau gemacht. Was gibt es alles? Ich bin rumgelaufen, ich habe Plakate angeguckt, Programme gelesen, ich bin auf Konzerte gegangen, habe mir Ausstellungen angeguckt, habe ein paar Bücher gelesen und habe viel im Internet recherchiert. Und Wüste Welle gehört natürlich, da kriegt man auch immer die besten Tipps.
Und wie hast du dann den richtigen Ort für jeden Künstler, für jeden Programmpunkt gefunden? Wie hast du das dann quasi zu sehen, ja, den will ich haben, aber wo bringe ich die alle unter?
Ja, auch wieder in Kooperation mit den Künstlern, mit den Institutionen. Ich bin quasi, ich habe niemanden irgendwas aufs Auge gedrückt, sondern ich bin zu den Künstlern, zu den Institutionen, zu den Veranstaltern hingegangen und habe gefragt, was wollt ihr denn? Was wolltet ihr vielleicht schon immer mal machen und habt es noch nie gemacht, weil euch vielleicht die Leute fehlten, weil ihr nicht wusstet, wie man das ermöglicht, wie man das organisiert, wie auch immer, zum Seiltanz auf der Stiftskirche oder was auch immer. Lasst euch was einfallen. Ich bin da. Ich lasse mir auch gerne was einfallen. Wenn ihr Tipps braucht, wenn ihr Hilfe braucht, lasst uns in Kontakt treten. Und das hat hervorragend funktioniert. Und so ist das dann zustande gekommen, dass tatsächlich viele, viele schöne Programmpunkte sich nur für diesen einen Tag neu definiert haben quasi. Also zum Beispiel im Schloss, da kann der Frank gleich noch was erzählen, wird es vom Dansant-Tanzstudio eine Performance nur für diese Nacht geben, die quasi in diesen Gesprächen sich rausgefiltert hat, dass man doch sowas gerne mal machen wollen würde von Seiten des Dansant-Studios. Und dann bin ich zu fragen, habe gesagt, hier der Skulpturensaal da oben, soll da nicht mal ein bisschen was umgestoßen werden? Und dann hat er gesagt, klar, gerne, die sind eh alt. Und dann ist sowas zustande gekommen.
Du darfst direkt reagieren, Frank.
ja, so ähnlich war es. Also wir, ich finde die Mischung sehr, sehr schön. Man nennt es so in der Kunstgeschichte Kontrapost. Ein Bein bewegt sich, das andere ist sozusagen sehr stabil. Das ist bei uns mit Skulpturen und den Menschen vor Ort natürlich der Fall. Im Rittersaal bei uns sind über 100 Jahre alte Gipsabgüsse. aus der griechischen und römischen Antike. Und da passt es natürlich wunderbar dazu. Die Performance wird, glaube ich, überwältigend schön werden. Viele Körper, die sich durch den Raum bewegen, entlang von statischen Skulpturen und dabei einen roten Faden ziehen. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Veranstaltung. Man kann sich das dann bei uns dreimal anschauen, jeweils stündlich 21, 22 und 23 Uhr am 7. Mai.
Statische Skulpturen und dazu die tanzenden Körper im ganzen Saal. Und das Publikum steht mittendrin.
Oder das Publikum wird mitlaufen. Also wir haben sozusagen auch ein bewegliches Publikum in dieser Performance. Der Saal ist relativ groß. Wir haben über 50 Meter Lauflänge zu absolvieren. Das heißt, ein bisschen muss man sich bewegen. Deswegen müssen wir auch die Teilnehmerzahl beschränken. Wer dabei sein möchte, sollte vielleicht früh dran sein im Museum. Und dann werden wir irgendwann den Raum zumachen und dann wird es losgehen.
Mit Musik auch?
Mit Musik.
Tanzen in der Stille ist ja schon möglich, aber sicher nicht so schwierig, nicht so einfach. Also Musik läuft und dann tanzt der ganze Steppter-Saal.
Das hoffen wir, ja. Also man kann natürlich gern sich mitbewegen zu dem roten Ariadne-Faden. Bin da auch sehr gespannt.
Hast du schon gesehen? Proben die schon?
Es sind einige Proben jetzt schon absolviert worden. Ich selbst habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur Fotos gesehen. Aber Felix hat es gesehen.
Jo, ich habe es gesehen. Ich hatte fast mitgetanzt, aber es war mir dann doch zu akrobatisch.
Und irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, die man da beachten muss bei den edlen Statuen?
Ja, also ich glaube, das gilt vielleicht auch für die ganze Kulturnacht, dass wir sozusagen diesen ansonsten sehr wissenschaftlichen, sehr sicherheitsrelevanten Charakter für diese Nacht nicht 100% abdecken können. Wir können sozusagen da nur darauf hoffen, dass die Leute vernünftig mit umgehen und dass es auch Spaß macht. Es sollte nichts zu Bruch gehen, aber wie gesagt, das sind Gipsabgüsse. Das sind natürlich aufgrund des Alters von über 100 Jahren, zum Teil 120, 150 Jahre, alte Gipsabgüsse auch schon wieder Originale, obwohl es nur Rekonstruktionen sind. Wir haben Gott sei Dank einen sehr guten Restaurator mit Sven Messalemner im Museum Alte Kulturen oben im Schloss, der vieles wieder reparieren kann, leider auch nicht alles. Von dem her, wer sich das Ganze antun möchte, sich durch den Raum zu bewegen, Kopf einziehen, vorsichtig sein. Wir würden uns freuen, wenn nichts kaputt geht. Aber wie gesagt, nicht so ernst nehmen. Das ist eine lockere Veranstaltung. Wir würden uns sehr freuen, wenn alle kommen würden. Es darf nicht zu steif werden.
Da ist dann kein zusätzliches Wachpersonal dann am Start.
Das wird schon da sein.
Also die normalen Aufseher?
Die Aufsichtskräfte sind verstärkt worden für diesen Abend. Wir erwarten ja sozusagen nicht den standardmäßigen Besuch, sondern hoffen, dass die Kulturnacht als Event sehr erfolgreich wird und davon partizipieren und antizipieren wir natürlich auch, dass mehr Leute da sind. Von dem her, ja, wird ein bisschen mehr Verstärkung da sein. Die ganzen MOT-Leute werden auch im Einsatz sein in der Stadt und im Schloss und wir hoffen natürlich, dass wir viele Leute auch informieren und nicht von irgendwas abhalten können.
Kulturnacht ist zum einen Kunstgenuss, aber eben auch Organisation und Bürokratie, wie wir hier schon mal ansatzweise gehört haben. Was hast du sonst noch alles beachten müssen auf dem Weg jetzt zu diesen tollen Veranstaltungen? Welche bürokratischen Hürden gibt es zu überwinden?
Ja, jede Menge. Hürden, weiß ich nicht, sind das nicht wirklich. Ich muss sagen, dass die Stadt und eigentlich alle wirklich wahnsinnig kooperativ sind. Das macht eigentlich richtig Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten dafür. Das sind natürlich so Sachen wie extra Mülltonnen aufstellen, Genehmigung für Befahren der Stadt, Stromkästen, Schlüsselorganisation, pipapo. Da kommt ordentlich was zusammen. Ich habe jetzt keine Liste mitgebracht. Ich glaube, das würde auch die Zeit sprengen, dann, wenn ich die vorlesen würde. Es ist ein bisschen was. Es kommt auch immer noch mal was Neues, was ich noch nicht wusste. Aber es ist alles super zu bewältigen.
Wer hilft dir dabei? Bist du wirklich Einzelkämpfer?
Ich habe ein extrem tolles Team im Kulturnetz mit dem Adalbert Sedelmeier, dem Vorsitzenden, dem Thorsten Weckerlin, den zweiten Vorsitzenden und Jürgen Zeiselmeier von der VHS, die mich da super unterstützen. Im Prinzip lassen sie mich aber auch, was ich auch schön finde. Ich spüre da viel Vertrauen, das gibt Kraft und Freude. Aber wenn ich Fragen habe, sind sie da. Ansonsten habe ich natürlich viele, viele Freunde, Helfer, wie auch immer, die das Ganze mitgestalten.
Wo gab es da dann Berührungspunkte eben mit dem Kulturnetz? Wo Wo hast du Fragen gehabt? Wo haben die Wünsche geäußert?
Ja, das Kulturnetz hat mich quasi eingestellt, diese Kulturnacht zu organisieren. Und dann kamen erstmal die ganzen logistischen Fragen von meiner Seite. Also wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Ne? Also wie das sind Basics, die ich natürlich vorher nicht wusste. Und da geht man dann andauernd wieder in Kontakt. Dann geht es darum, wann macht man Plakate, wo hängt man Banner, wer hängt die? Und das sind viele, viele Kleinigkeiten. Was für ein Programm machen wir? Wie wird dieses Programm gestaltet sein? Wer schreibt einen Begrüßungstext? Und so weiter und so fort. Da kommt auch eine ganze Menge zusammen. Und immer wieder nochmal was. Ich nerv die drei Herren, glaube ich, mittlerweile auch immer wieder mit E-Mail-Verkehr.
Und wie gehst du damit um, dass das auch so ein bisschen, ja, Verantwortung, Druck, eine erfolgreiche Kulturnacht zu machen? Da müssen ja auch Bänzel verkauft werden. Und
ja, ich bin mir der Verantwortung bewusst, aber verspüre ehrlich gesagt keinen Druck. Nein, tue ich nicht. Ich stehe zu 100% hinter und vor und überall dieser Kulturnacht. Und ich glaube, ich kann die in ihrer ganzen Schönheit auch wirklich so zu 100% vertreten. Deswegen verspüre ich keinen Druck, sondern eine große Lust und eine große Freude. Es soll ja auch keine erdrückende Veranstaltung sein, sondern wirklich eine bereichernde und schöne Veranstaltung für ganz Tübingen, für alle Künstler, für alle Institutionen und für alle Gäste natürlich, die herzlich dazu eingeladen sind. Einen Druck verspüre ich nicht.
Wenn du dir jetzt, du hast dich ausführlich mit der Kulturszene in Tübingen beschäftigt. Was ist dir da so auch nochmal vielleicht aufgefallen? Wie wirkt es auf dich vielleicht auch im Vergleich mit anderen Städten oder wenn man nach Reutlingen guckt oder auch insgesamt? Was hat Tübingen so zu bieten kulturell?
Wir sind reich. Wir sind wahnsinnig reich. Tübingen, aber ich glaube auch andere Städte. Ich glaube generell, dass wir in einem Land leben, in der es wunderschön anzusehen ist, dass wir diese kulturelle Vielfalt uns erhalten und dass wir diese kulturelle Vielfalt auch leben. Das fällt mir immer wieder auf, was für ein großes Glück wir haben, dass wir uns das leisten und leisten wollen und leisten können.
Das heißt ja immer, Kultur, die, also Förderung von Kultur ist immer eine freiwillige Leistung, aber die Leute, die Städte, die Politiker und so weiter, die schmücken sich ja dann trotzdem auch damit. Wie siehst du dieses System der freiwilligen Förderung und auf der anderen Seite dann wieder, ja, auch die Hochkultur, sich in der Hochkultur zu sonnen?
Naja, ja, das ist ein Thema für sich. Was ich generell finde, ist, dass das geht vielleicht noch ein bisschen ab auch von der Frage, aber was ich finde, ist, dass Kultur natürlich auch nicht umsonst sein darf. Das ist mir ein großes Anliegen, immer mehr und immer verstärkter geworden, dass ich es nicht mehr mit ansehen kann und möchte, dass ich viele, viele Künstler kenne, die von ihrer Kunst tatsächlich nicht mehr leben können, aber 12 Stunden am Tag dafür arbeiten. Und das ist Arbeit, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie der Applaus genügt. Das reicht nicht immer. Das heißt, wir haben diese Vielfalt, ja, aber wir müssen sie uns trotzdem auch erhalten. Das heißt, auch nicht meckern, wenn ein Ticket mal 20 Euro kostet. Was davon im Endeffekt bei dem Künstler ankommt, ist nämlich minimalst. Insofern kann ich nur dazu aufrufen, wirklich Veranstaltungen, Kultur zu besuchen, Künstler zu unterstützen, wo immer es geht. Klar, politisch gesehen, glaube ich, also hier in Tübingen wird viel gemacht. Hier wird auch viel subventioniert, das ohne Frage. Wir haben hier total tolle Sponsoren in Tübingen, die Sparkasse, die Stadtwerke, die viele, viele Projekte, auch Subkultur unterstützen und fördern und tragen. Das gibt es bestimmt auch nicht in jeder Stadt.
Kulturnacht in Tübingen am 7. Mai kostet 12 Euro. Man kriegt dafür 142 Veranstaltungen. Was macht es dann für die Einzelne? Also das ist ja wirklich im Endeffekt auch fast geschenkt, aber eben nicht umsonst.
Ja, es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, die ein bisschen was kostet. Meine große Hoffnung ist natürlich, dass viele, viele Menschen kommen, dass auch, man muss dazu sagen, die kompletten Einnahmen der Kulturnacht gehen an die Künstler. Da stecke ich mir nichts von in die Tasche, da steckt auch das Kulturnetz sich nichts in die Tasche. Alle Einnahmen gehen zu 100% an alle teilnehmenden Künstler. Das wird quasi ein Kuchen gebacken aus den Einnahmen und der wird dann zu gleichen Teilen aufgeteilt. Insofern auch einfach die Kulturnacht besuchen und alle unterstützen.
Wie ist der Schlüssel? Pro Veranstaltung oder pro Anzahl der Künstler?
Nein, es ist tatsächlich pro Gruppe.
Pro Gruppe.
Ja, ansonsten wäre das nicht leistbar, dann hätten ich, glaube ich, viele Chöre, die teilnehmen wollen würden.
Es gibt ein reichhaltiges Programm, 142 Einzelveranstaltungen. Und wie viel davon sind im Schloss? Das ist ja auch eine lange Liste, die bei euch da zu Buche steht. Frank?
Ja, ich habe jetzt gerade selber noch durchzählen müssen. Wir haben 12 diese 142 im Schloss und die meisten kreisen um die Ausstellung eines einzigartigen Maori-Schnitzwerks, das sogenannte Pau Pau, eine Katze aus Holz. Und dieses Wandpanel aus Neuseeland wurde von den Maori einem Expediteur namens James Cook, vielleicht sagt er dem einen oder anderen was, überreicht, beziehungsweise seine Mitarbeiter und Gesellen Tupaya, beziehungsweise seinem Forscher Joseph Banks. Es ist nämlich nicht ganz klar, wem direkt dieses Objekt übergeben wurde, aber definitiv, und so ist es festgehalten, war es ein Geschenk. Und dieses Geschenk wird erstmals wieder in Tübingen präsentiert. Wir hatten es ganz kurz in der Ausstellung 38 Dinge, die ist, glaube ich, auch schon fast 10 Jahre her. Und wir zeigen es an dieser Kulturnacht. Und darum gibt es natürlich viel Co. und Kontext. Das heißt, wir werden uns mit der Maori-Kultur beschäftigen, aber nicht ernsthaft, sondern spielerisch, sehr viel Infotainment. Es wird also eine Tätowierung geben. Ein Freiwilliger lässt sich genau dieses Motiv auf den Körper stechen und wir stehen damit nicht in der Tradition der Maori, sondern wir adaptieren das lustig und lustvoll und frei und man kann selbst Orangen tätowieren oder man kann sich Motive ins Gesicht schminken lassen. Wer will auch Maori-ähnliche Motive. Es wird eine Maori-Bar geben mit haitianischen Cocktails und ein Vortrag von Volker Harms, das ist der ehemalige Kustos der Ethnologischen Sammlung, der dieses Objekt wiederentdeckt hat, was sozusagen ja jahrelang sozusagen oder jahrzehntelang in Tübingen blind herumlag und plötzlich hat man dann durch Volker Harms wiederentdeckt, dass es genau dieses Objekt ist, was in dieser ersten James Cook-Expedition mitgebracht worden ist. Dann nach London ging, dann nach Wien, dann nach Tübingen kam.
Wie kam es nach Tübingen dann?
Also der genaue Weg ist unklar, aber es gibt einige Stationen, die sehr klar sind. Die erste Station, James Cook nahm es auf seine Endeavour und fuhr nach London zurück. Hat erstmal berichtet, dass es keine Terra Australis gibt. Das hat für ein bisschen Enttäuschung gesorgt, aber hat natürlich viele Erkenntnisse und auch viele Objekte mitgebracht. Joseph Banks hat es dann in seiner Sammlung aufbewahrt. Dieser Forscher, Botaniker, Naturforscher, und hat es dann mit wahrscheinlich anderen Objekten, Freunden und anderen Gönnern weltweit, hauptsächlich in Belgien, Holland und so weiter, vermacht, geschenkt, weitergeschenkt. Dann kam es nach Wien. Im dortigen Museum wurde es dann von der Tochter des Direktors an einen Tübinger gegeben. Das ist die Vermutung. Dort in die Sammlung eingegangen, der Ethnologie, und von Volker Harms entdeckt und dann auch identifiziert anhand einer Zeichnung, die wiederum 1772 in London angefertigt wurde von diesem besonderen Objekt. Das heißt, das Objekt war damals schon besonders und ist es heute erst recht, weil es einer der wenigen Objekte ist von dieser ersten Expedition und einer der wenigen Objekte, die sozusagen nicht geraubt, kolonialistisch geraubt wurden, sondern wirklich geschenkt. Und dieser Hintergrund, dass damals die englische Royal Society gefordert hat, bitte reißt da runter und macht da keinen Ärger, sondern versucht mir den Leuten klarzukommen. Der war besonders. Das gab es auch wirklich nur in dieser kurzen Epoche. Es gab ein paar Ansätze noch, aber das war wirklich sehr, sehr besonders. Und dass dieses Objekt trotz dieses, man kann sich das vorstellen, dieses kulturellen Clashes dann sozusagen geschenkt wurde, ist, glaube ich, was Besonderes. Und es ist wunderschön. Und um dieses Objekt herum wird es ein Schauspiel geben mit Martin Rottach, der ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, im Lindenhof als Schauspieler aufgetreten, sehr erfolgreich eine Hauptrolle gespielt. Und er wird, dieser große Hühne, wird den kleinen, schmächtigen James Cook spielen und diese Geschichte erzählen, die ich jetzt gerade umrissen habe. Und darum werden sich eben noch ein paar andere Events ja, finden lassen und das die ganze Nacht.
Das hat er, das Schauspiel hat er extra jetzt dafür auch quasi entwickelt.
Ja, also wir haben die frischen Unterlagen von Volker Harms, der jetzt eine Publikation zum Pau-Pau herausgeben wird. Leider schafft es nicht auf den 7. Mai, aber im Sommer wird diese Monographie erscheinen zu diesem Maori-Schnitzwerk. Das haben wir als Grundlage genommen. Ich habe das Drehbuch geschrieben und Martin Rotter hat es für sich auf seinen Stil nochmals hin bearbeitet. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Er wird es, glaube ich, sehr enthusiastisch und mit viel Emotion machen. Und das ist auch, glaube ich, sehr leicht bei diesem Thema, weil es natürlich mit Culture Clash zu tun hat, was wieder zur Kulturnacht passt, aber auch natürlich mit Hindernissen und Herausforderungen. Und das über so eine lange Epoche von 1772 oder 1770 bis heute.
Solo-Theater, ein Personenstück.
Ein Personenstück.
Und wo hat Volker Harms das entdeckt? Wo ist es vor sich hingestaubt über die Jahrzehnte, das Pau Pau?
Also man kann sich das so vorstellen, diese, wer das Schloss kennt, im linken Flügel gibt es direkt unter dem Dach die ethnologische Sammlung. Und die umfasst sehr, sehr viele Objekte. Ich glaube über 400 Objekte. Und da war auch dieses Maori-Schnitzwerk aufbewahrt. Man kann sich aber auch vorstellen, dass da sehr, sehr viele schöne Objekte da sind, die wir eventuell auch zum Thema Südsee, sei es Tahiti, Neuseeland oder andere kleinere Inseln als Ort haben, als Quelle haben, dass wir da vielleicht noch in Zukunft was ausgraben wollen. Das ist eigentlich unsere Intention, dieses Maori-Schnitzwerk auszustellen, um den ethnologischen Fünfeckturm ein Stück weit zu erneuern. Und aber in dieser Sammlung sind natürlich sehr, sehr viele Stücke, die aufzuarbeiten und zu dokumentieren sind. Und das ist die Aufgabe eines Kustos, sollte sagen. Der Kurator macht die Ausstellung, der Kustos kümmert sich um die Sammlung von der Definition her. Und Volker Harms hat das sehr, sehr viele Jahre getan und sehr erfolgreich getan. Und das ist ein Meilenstein seiner Forschungsleistung.
Wie sieht es genau aus? Geschnitzt? Katze?
Was, ja, es ist ein Wandpanel aus Holz, sehr grob verarbeitet auf der Rückseite, sehr fein verarbeitet auf der Vorderseite, katzenartige Gestalt und wirklich Maori-typische Symbolik und Gravuren. Ja, das Objekt ist ungefähr, glaube ich, 1,20 Meter hoch, ungefähr 40, 50 Zentimeter breit und wir werden es singulär beleuchten in einem halbdunklen Raum. Oben im Museum, im Schloss.
Also ist dann richtig in Mittelpunkt gestellt?
Ja, also für uns ist natürlich ein zentraler Kernpunkt dieser Kulturnacht im Schloss. Und ich glaube, dass das Museum der Universität Tübingen sehr, sehr viele Superlative zu bieten hat. Die werden auch in der Museum Alte Kulturen, wie auch in der Dauerausstellung, auch in der Kulturnacht zu sehen sein. Aber ich glaube, damit haben wir ein ganz besonderes Objekt wirklich nur für eine Nacht aus dem Tresor der Universität herausgeholt. Also der Silberschatz der Uni wird dann mit zwei Personen und zwei Schlüsseln aufgesperrt. Man wird dann Zugang bekommen mit einem Finanzleiter der Universität. Dieses Objekt wird dann nur durch den Kustos waagrecht getragen, ins Schloss hochgebracht und wirklich nur für diese eine Nacht senkrecht aufgestellt und anschließend sofort wieder sicher aufbewahrt.
Waagrecht muss man es tragen? Ist das wichtig?
Das ist richtig, ja. Es ist ein sehr dünnes Wandpanel und wir versuchen natürlich sämtliche Beeinflussungen, aber jede Aktivität ist eine Beeinflussung des Objekts, so gering wie möglich zu halten.
Also wenn das im Tresor ist, dann hat es ja auch einen sehr hohen Wert, ja? Nicht nur ideell, sondern auch materiell.
Ja, ich glaube, da gibt es Parallelen zu dem, was Felix gesagt hat, diese künstlerischen Arbeiten. Gut, das ist jetzt eine kunsthandwerkliche Arbeit. Aber sämtliche kulturellen Arbeiten sind natürlich immer schwer zu bewerten, in bare Münze umzusetzen. Genauso ist es beim Wildpferd. was ist das Objekt wert, was 40.000 Jahre alt ist und dokumentiert, wo der Beginn der Kultur eigentlich stattfindet, nach unserem Wissen bis heute. Also weltweit das erste Kunstwerk. Was ist so ein Kunstwerk wert? Wir können zwei Varianten erfahren. Entweder wir fahren die Variante, das machen wir auch teilweise, wenn wir aufgefordert werden vom Finanzministerium, dann werden diese Objekte beziffert, Versicherungssumme 1 Euro. So. Oder wir setzen einen, wie auch immer, gearteten Millionenbetrag an für diese Objekte. Je nachdem, aber das ist sozusagen, das steht uns frei. Wenn sich die Parameter da ein bisschen verschieben, müssen wir darauf reagieren. Das zeigt aber, wie virulent diese Situation dieser Objekte ist, wenn man sozusagen sie gar nicht monetär aufwiegen möchte. Das ist ganz wichtig. Vor allem nicht kann, aber auch nicht möchte. Was ist so ein Objekt wert? Ich kann jetzt nur den Stellenwert sagen, dieses Objekt hat einen riesigen Stellenwert. Auch in unserer großen Sammlung mit über 60 Einzelsammlungen, in deren Abermillionen Objekte aufbewahrt werden, ist sicherlich das Maori-Schnitzwerk eins der Superlative.
Aber auf dem Schwarzmarkt könnte man es auch nicht verkaufen wahrscheinlich, ne?
Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also zumindest würde ich sagen, bevor es wegkommt, sollte man sich es vielleicht nochmal anschauen. Der 7. Mai ist dafür ein hervorragender Anlass und ich glaube auch, 12 Euro Eintritt lohnt sich allein nur für dieses Schnitzwerk. Und was man sonst darum bekommt, muss man auch sagen, dass die Veranstalter sehr, sehr viel Zeit, Personal und Geld in die Hand nehmen. Und auch wir werden das tun und haben keine Kosten und keine Mühen gescheut, da was auf die Beine zu stellen. Und sind aber sehr, sehr froh, dass es auch eine zentrale Organisation wie die vom Felix Schmidt gibt, die es einfach ermöglicht, da auch frei damit umzugehen, aber gleichzeitig sich auch zu einer Familie zugehörig zu fühlen. Und ich glaube, dieser Abend wird sehr, sehr schön für die ganze Stadt. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kultur vor allem in Tübingen gestärkt wird. Nicht, weil es hier ewig stiefmütterlich behandelt wird, sondern weil wir hier, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Angebot haben, sehr viele engagierte Menschen haben, die sich für Kultur einsetzen, sei es beruflich oder privat. Von dem her, von der Couch aufstehen, 12 Euro berappen, 8 Euro ermäßigt, vielleicht noch ein Patenticket kaufen und man erlebt einen richtig schönen Abend. Natürlich, man kann nicht alles sehen, das ist immer so. Trefft eine Auswahl, geht hin, schaut euch ein paar Sachen an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Samstag, 7. Mai.
Wie finde ich meine Orientierung, wie finde ich die Veranstaltung, die zu mir passt? Wie orientiere ich mich in den 142 Veranstaltungen? Felix, gib mal ein paar Tipps.
Ja, zum einen kann man im Vorab jetzt schon das Programm einsehen. Das liegt an vielen Veranstaltungsorten jetzt schon aus. Im Tagblatt war es eine große Beilage. Da kann man sich schon mal ein Bild machen und dann kann man sich ja überlegen, was interessiert mich denn überhaupt erstmal. Ne, das ist ja, wahrscheinlich interessiert einen erstmal alles. Wenn man es durchgelesen hat, wird dieser Zustand wahrscheinlich anhalten, weil das sind alles geile Veranstaltungen. Und dann muss man sich entscheiden, ganz einfach. Das wird schwer werden. Da kann ich hier gar nicht so viele Hoffnungen machen. Es wird verdammt schwer werden. Aber man schafft es schon. Es gibt dann noch einen zweiten Flyer, da ist so eine kleine, ein kleiner Reiseführer drauf, den man sich selber eintragen kann, dass man sich quasi sein kleines Timetable macht für diese Kulturnacht dann.
Es ist ja manchmal bei den Veranstaltungen gefährlich, man kann nicht alles sehen und dann gibt es Veranstaltungen, wo alle hinwollen auch. Ne? Also wie schafft man das, ein bisschen zu entzerren, räumlich wie zeitlich, wie dann auch eben nicht die totale Überrennung, wenn dann 200 Leute auf einer Veranstaltung sind, wo nur 50 reinpassen?
Ja, das kann man natürlich erstmal nicht verhindern, wenn das denn so sein sollte. Dann ist es aber so, dass viele, viele der Veranstaltungen tatsächlich mehrmals am Abend stattfinden, circa 20 Minuten lang sind und dadurch dem Gast auch die Möglichkeit geben, wenn sie es beim ersten Mal nicht zeitlich nicht schaffen oder weil es schon voll ist, dass sie dann zur zweiten oder dritten Aufführung kommen können.
Hast du das auch angeregt, dass man so in quasi auch leicht verdaubare Häppchen das Ganze darreicht?
Ja, ja, ich finde, das bietet sich sehr an bei so einer Kulturnacht, wo man ansonsten ja wahrscheinlich ein bisschen hibbelig wird, wenn man nach einer Stunde Theater immer noch drin sitzt und vielleicht noch eine Zugabe gespielt wird, und im Theater nicht, aber ich glaube, da möchte der Gast dann auch gerne weiterziehen und noch weiteres erkunden.
Also zum einen weiterziehen, aber zum anderen gibt es vielleicht sicher auch Orte, wo man auch den ganzen Abend verweilen kann.
Mit Sicherheit, man kann wahnsinnig viele Orte, also alleine das, was da im Museum oben ist, das ist ein Festival im Festival, oder das Rathaus wird auch ein wunderschöner Ort mit vielen, vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, von der erotischen Lesung im Trausaal bis zur Musik im Keller über Heiner Konczak im Ratssaal und so weiter und so fort. Und das Boxenstopp-Museum wird ein reichhaltiges, fettes Programm haben. Im Landestheater selber Poetry, Science Slam, Musik, Stanislavski, Riot, das Epplerhaus hat ein fettes Programm aufgefahren. Also da gibt es wirklich viele. Der Hölderlin-Turm, oh Gott, das Zimmertheater, Manometer, ich bleibe noch eine Stunde, können wir verlängern, dann erzähle ich alle auf. Also es wird sich wirklich, es gibt wahnsinnig viele Veranstaltungsorte, wo man tatsächlich bleiben kann, wenn man möchte.
Und vielleicht kann man ergänzen, dass es auch die Kulturnacht, so wie sie angelegt ist, ja auch so eine Art Probierteller darstellt. Man bekommt nicht eine Speise reichhaltig ausgeführt und man kann davon ganz viel genießen. Natürlich kann man das an einem Ort versuchen, aber dadurch, dass die Panels so klein sind, hat man überall gewisse kleine Kulturhäppchen. Und das finde ich eigentlich spannend. Und ich würde fast sagen, geht dorthin, wo ihr sonst nicht hingeht. Schaut euch das an, was euch vielleicht auf den ersten Blick nicht so interessiert, was euch aber vielleicht irgendwie anregt, wo ihr irgendwie eine Evokation verspürt, dass da irgendwas in euch stattfinden könnte. So, Leute, die sonst nicht ins Theater gehen, geht doch mal ins Theater. Schaut euch doch mal an so einer Nacht an. So, ihr habt ja eh schon den Preis bezahlt, diese läppischen 12 Euro. Könnt ihr sonst danach noch irgendwo hingehen, aber nutzt doch diese 15, 20 Minuten, um euch ein bisschen was Neues anzuschauen, um den kulturellen Fokus ein bisschen zu erweitern. Dafür ist doch diese Veranstaltung eigentlich perfekt.
Frank, du machst das super. Wenn ich einen Pressesprecher brauche, dann bist du angefangen. Ruf an.
Los geht's irgendwann mal dann doch zentral mit einer Rede. Aber auch diesmal nicht der OB, nicht niemand vom Kulturnetz, sondern das ist heute diesmal auch was Spezielles.
Eröffnungsrede. Ja, naja, also OB, also Palmer, Palmer, Palmer und Palmer. Also Palmer in vierfacher Ausführung auf dem Marktplatz. Es wird eine Rede, aber es wird eine spezielle Rede. Es wird quasi eher ein Schauspiel. Ich glaube, da muss man eigentlich hingehen, wenn man auf die Kulturnacht geht. Es wird, also ich persönlich muss ehrlich sagen, mich schrecken Reden manchmal ab. Deswegen, und ich würde sie jetzt auch nicht unbedingt besuchen, wenn da ein total spannendes Programm nebenher schon ist. Deswegen habe ich gedacht, ja, wir machen eine Rede, wir eröffnen die Kulturnacht, aber ich habe mir dann was dazu einfallen lassen. Sind wirklich alle sehr herzlich zu eingeladen. Ich kann da gar nicht so viel verraten, weil das wirklich auch schon ein bisschen die Spannung da rausnehmen würde. Ein paar Themen kann ich mal dazu nennen. Es wird was mit Charlie Chaplin zu tun haben. Es wird was mit den Palmer Theaterstück im LTT zu tun haben. Und es wird was mit einer, als Überthema könnte man sagen, es ist eine Rede an die Freiheit.
Und Boris ist auch am Start, oder?
Definitiv.
Also ja. Boris ja. Und sein ja. Vater sozusagen.
Ja. In Sprechen. Mehrfache Ausführung.
Schizophren.
Sprechen, singen, spielen.
Also, Eröffnung am Marktplatz. In der Marktplatz hast du ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Was gibt's da alles noch neben Wüste Welle Kulturnachtradio? Aber das ist ja nur für die nicht können.
Ja, ja.
Ach, oder für die dort
warum,
sind.
Warum? Das ist doch total nett bei euch. Da kommen wir doch gerne auch mal so vorbei. um 18.30 Uhr die Eröffnung, genau. Die 18 Uhr die Derrendinger Alphornbläser. Das ist ein bisschen wie die Wackenkapelle. Die Feuerwehr ist es da. Tübingen hat die Derrendinger Alphornbläser, die zum wiederholten Male die Kulturnacht einbläsern. blasen werden. Da freue ich mich sehr drüber. Ich hoffe auch, das wird diesen Rhythmus beibehalten. Das wäre großartig, wenn die immer dabei sind, auch in den folgenden Nächten. Dann wird es ein Musikprogramm geben, Fußballkultur, auch auf dem Marktplatz. Viele kennen ihn vielleicht schon, Ney, ein unglaublich genialer Fußballakrobat wird bei der Kulturnacht den Weg weisen Richtung Schlosscafé, wo wir einen Fußballkulturraum im Keller haben, wo ich mich sehr drüber freue. Das kommt auch aus meiner Ideenkiste. Ich finde ja, Fußball ist mehr als nur Sport. Und dann kann man den Weg natürlich gleich weiter hochlaufen zum Schloss. Schließen sich die Wege.
Was gibt es da in Sachen Fußballkultur, abseits vom 1:0-Ergebnisdienst?
Es wird viel Überraschendes geben, glaube ich. Eine Ausstellung, der Torwart ist die einsamste Sau auf der Welt. So heißt sie, glaube ich, ja. Großartig. Es wird Rainer Imm dort sein und Kolumnen aus dem Tagblatt, Bolzplatz heißt das Buch, vortragen. Es wird noch viele, viele weitere Aktionen zum Thema Fußball geben. Ich bin gar nicht in alle genau eingeweiht. Ich habe mir gewünscht, dass es auch sowas wie die Maradona-Taufe gibt. Den Ball mit der Hand ins Tor schlagen und dann darf man, da ist man in der Kirche. Mal gucken, was es dann noch so alles geben wird.
Fußballkultur auf dem Marktplatz und im Schlosscafé. Was ist am Marktplatz noch? Bleib mal noch mal kurz da.
Ich bin dort den ganzen Abend und werde die Gäste begrüßen, Tickets verkaufen und Informationen geben.
Du hast da einen Stand dann quasi als zentraler Ort.
Ich habe dort einen Stand, genau. Und dann natürlich um 23 Uhr sind alle ganz herzlich eingeladen, einen Weltrekord zu unterstützen, mitzumachen dabei. Der VHS-Gebärdensprachchor, die Science Singers, werden auf dem Baugerüst am Marktplatz ein Schlaflied singen mit den Händen und alle sind eingeladen mitzumachen. Es gibt auf YouTube schon ein Lernvideo, auch auf der Kulturnachts-Homepage zu finden oder auf Facebook. Das ist eigentlich überall schon unterwegs. Alle eingeladen, 23 Uhr.
Kann man das dann auch hören oder ist es wirklich nur zu sehen?
Man kann es auch hören. Es wird, es gibt eine kleine Band, die das, oder Band, wie sagen, ein Trio, die singen das Lied dann dazu noch und man darf natürlich auch mitsingen. Also ich glaube, das verleitet dann auch dazu. Das Lied ist Lalilu. Es ist auch nicht so schwer vom Text her.
Aber ansonsten geht es darum, möglichst synchron die Gebärden
genau.
der von Lalilu.
Genau, genau. Und es macht unglaublich viel Spaß. Also es macht nicht nur Spaß, sondern es berührt auch. Wir hatten gestern eine öffentliche Generalprobe und es wird mir auch erzählt und man sieht es auch, es gibt immer wieder Menschen, die haben tatsächlich Tränen in den Augen, wenn sie diese Gebärdensprachumsetzung von Musik sehen, mitmachen, das ist ein besonderes Erlebnis, wirklich, das ist, es ist in meinen Augen ganz große Kunst.
Wie viel müssen mitmachen, damit es einen Weltrekord gibt?
Ja, das ist, ich wünsche mir 1000 Menschen.
Und dann wär's das auch.
Dann ist es auf jeden Fall.
Es ist ein Erstversuch und es klappt auch mit 100.
Definitiv.
Sehr schön. Also der Weltrekord ist sicher schon mal bei der Kulturnacht. Superlative. Frank, du musst die ganze Nacht auf dem Schloss bleiben oder hast du auch Zeit, dir noch was anzugucken?
Ich darf die ganze Nacht auf dem Schloss bleiben und Lalilu singe ich momentan fast täglich, werde aber versuchen, das auf Gebärdensprache weiter auszuweiten und schauen, ob mein 2-jähriger Sohn auch darauf vielleicht sogar noch besser reagiert als auf mein schräges Gesinge. Vielleicht hat es mehr Erfolg. Ja, also wir werden auf dem Schloss sein mit sehr vielen Leuten, werden aber auch ein paar Leute rausschicken in die Stadt, um den Besuchern der Kulturnacht den Weg zu weisen aufs Schloss. Jeder kennt die Problematik, der in Tübingen oder in der Umgebung wohnt. Wenn man in Tübingen ankommt, sei es im Hauptbahnhof oder an anderer Stelle, der Weg zum Schloss ist sehr, sagen wir mal, verschlungen und schwierig und schlecht gekennzeichnet. Und jetzt durch die Baustellen in der Neckargasse, groß an alle Einzelhändler, ist natürlich auch nicht gerade schön. Und da werden wir Animateure losschicken, einen Legionär und noch ein paar Geschminkte, die den Leuten einfach sagen, hey, wenn ihr Lust habt, schaut auch mal oben vorbei und wir informieren euch mal, was es sonst so gibt.
Wie lange geht's bei euch?
Ja, wir haben also momentan noch Open End. Die Maori Bar wird offen haben, bis alle Cocktails weg sind. Allerdings sind die begrenzt. Also wer da auch schnell zuschlagen möchte bei Chi Chi oder Mai Tai in verschiedenen Varianten, der kann das gern bei uns machen. Wir werden ein bisschen Maori-Songs im Hintergrund laufen lassen. Die ganz traditionelle Musik, aber auch moderne Sachen. Das hat mich auch sehr überrascht in der Recherche, dass die Maori-Kultur da, ja, sagen wir mal, so ein bisschen für unsere Ohren vielleicht ein bisschen kitschig klingt. Nicht das Traditionelle, nicht, aber das Moderne. Aber da sehr vielfältig in sehr vielen Bereichen. Hip-Hop, Pop, Rock, da ist im Endeffekt alles vorhanden. Und darauf freue ich mich eigentlich auch, dass wir so ein bisschen musikalische Untermalung bekommen. Und ja, dann übertönt es auch ein bisschen die Tätowiermaschine.
Maori. Thema in der Kulturnacht im Schloss und die Kulturnacht insgesamt in der Stadt. Sicher nicht alle Orte werden die ganze Nacht offen haben, aber dafür gibt es ja auch die After-Hours, die After-Show-Partys.
Genau, wir haben dieses Jahr haben wir 4 After-Show-Partys bei der Kulturnacht im Schlosscafé, im Äpplerhaus, im Club Voltaire und, was war das vierte?
Bierkeller.
Und im Bierkeller natürlich, Logo, danke. Da kann man übrigens vorher Biereis selber machen, was auch sehr nice ist, finde ich.
Biereis?
Genau, 4 Aftershow-Partys, also das wird eine lange, lange Nacht und ich freue mich echt drauf, es wird eine sehr lange Nacht.
Wie hältst du es durch?
Ja, ich genauso wie alle anderen auch irgendwie. ich weiß es noch nicht, mal gucken. Erst bin ich den ganzen Tag auf dem Markt und wenn ich da irgendwann fertig sein darf um 24 Uhr, wenn die meisten Programmpunkte vorbei sind, werde ich auch den Stand dort schließen und dann werde ich mich selber noch ein bisschen ins Getümmel schmeißen und mitfeiern.
Ja, was können wir noch rauspicken uns nochmal? Ich weiß, man darf ja nicht, wenn man jetzt ein Highlight nennt, dann heißt es natürlich nicht, die anderen Sachen sind schlechter.
Nein, sondern überhaupt nicht. Nein, ja, es sind tatsächlich eigentlich, jeder hat seine eigenen Highlights erstmal. Ich freue mich zum Beispiel persönlich auch auf so eine Aktion wie das Harlekin-Theater. Es macht, die machen eine Reise durch die Kulturnacht mit ihren Improvisationsdarstellern, fangen im LTT an, zum Thema Kulturnacht zu improvisieren, gehen dann weiter ins Rathaus und dann in die alte Anatomie und werden dort zum Thema Kultur und dann auf den Marktplatz zum Radio und werden zum Thema Kulturnacht eine Improvisationsgeschichte machen. Da kann man natürlich nicht sagen, was das wird. Das wird sich ja erst entscheiden dann, aber das finde ich sehr nice, weil es auch genau zum Rhythmus der Kulturnacht passt. Es ist in Bewegung, es findet an unterschiedlichen Orten statt. Die wandern mit.
Vielleicht kann man nochmal zum Schluss die kulturellen Spektren aufzeigen, was wir alles in der Kulturnacht haben. Also es gibt da beispielsweise Schauspiel oder...
Mein Pressesprecher übernimmt das für mich.
Oder?
Es, jede Menge Schauspiel, jede Menge Kunst, jede Menge Musik, Live-Musik.
Kurzfilme.
Viel. Es ist auch ein kleines Filmfestival im Prinzip mit den französischen Filmtagen, mit den arabischen, mit den Kurzfilmen auf dem Schloss. Es ist ein breites Spektrum, die spanischen Filmtage. Also
Lichtkunst
ohne Ende an der neuen Aula, ein Riesen-Event dort. Übrigens, wo ich mich sehr, sehr drüber freue, die Studentenphilharmonie wird dabei sein. Eine geile Gruppe, macht mega Spaß. Ich war beim Konzert. Frank, darf ich noch was zu sagen?
Musik?
Musik, boah, ja, jede Menge. Vor allen Dingen natürlich Tübinger Bands, war mir wichtig, nicht aus Stuttgart einzukaufen ist übertrieben, einzuladen. Tübings Bands präsentieren sich, vor allen Dingen auch viele Bands, die oder fast ausschließlich Bands, die eigene Stücke machen, die selber schreiben, die selber musizieren, wenig Covermusik.
Literatur,
auch großartige Sachen. Peter Erdle im Willi, im Trauzimmer, eine erotische Lesung. Ein unglaublich geiles Ambiente ist auch das Schwur, der Schwurgerichtssaal im Landgericht, großartiger Raum mit Krimi-Lesung, Bauchtanz und Pipapo. Also
Party?
Party haben wir gerade schon 4 Partys im Anschluss bis in die frühen Morgenstunden einfach gemeinsam noch feiern. Frank, komm ein noch.
7. Mai kommen.
Hervorragend. Am 7. Mai zur Kulturnacht. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf alle Gäste, die Lust haben, diesen Tag mit uns oder diese Nacht mit uns gemeinsam zu verbringen. Es wird großartig.